SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit dem Schwerpunkt FIFA heute Mittag. Noch FIFA-Chef Sepp Blatter hält sich vorerst still in der Schweiz, zusammen mit der ganzen Führungsspitze. Die jüngste Entwicklung gleich bei uns. Dann Blick ins Bundeshaus und die Feststellung, geht es um Bestechung bei WM-Vergaben, dann will der Ständerat künftig hart durchgreifen können. Und im Tagesgespräch um eins sprechen wir mit dem ehemaligen FIFA-Direktor und heutigen FIFA-Beobachter Guido Tognoni über das Innenleben der FIFA und deren Außenwirkung. Und auch noch in der Sendung: von 8 auf 9 Millionen Einwohner in 8 Jahren. Die Schweiz wächst schneller als vorausgesagt. Brisante Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Neuentwicklung im Fall FIFA und Sepp Blatter. Nachdem der Präsident gestern seinen Rücktritt angekündigt hat, kommt heute aus, Sepp Blatter reist vorläufig nicht ins Ausland. In der Krise müsse man hier in der Schweiz sein, heißt es. Das bestätigt die FIFA gegenüber Radio SRF. Dieser Entscheid folgt auf unbestätigte Meldungen aus den USA, wonach das FBI auch gegen Sepp Blatter ermittle. Aus den USA der Bericht von Priscilla Imboden.
Der Fernsehsender ABC sowie die New York Times berichten, dass die US-Bundespolizei FBI gegen Blatter ermittle. Sie zitieren dabei anonyme Regierungsbeamte. Weder die FBI noch Regierungsstellen bestätigen diese Meldungen. Bereits am Montag identifizierte die New York Times den FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke als einen der in der Anklageschrift namentlich nicht genannten FIFA-Kader. Auch hier zitierte die Zeitung anonyme Quellen. Valcke habe 10 Millionen Dollar auf Konten des früheren FIFA-Vizepräsidenten Jack Warner überwiesen, hieß es. Warner steht seit letzter Woche unter Korruptionsanklage im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußballweltmeisterschaft 2010 an Südafrika. Valcke wird aber nicht beschuldigt, von den mutmaßigen Schmiergeldzahlungen gewusst zu haben, und er streitet dies auch ab. Mit der möglichen Involvierung Valcks, der Nummer 2 in der FIFA, rückt die Ermittlung immer näher an den Mann an der Spitze des Fußballimperiums, Sepp Blatter. FIFA-Sprecher Walter De Gregorio teilte mit, dass Blatter in nächster Zeit keine Auslandreisen antreten wird. Bald wird vermutlich mehr zu erfahren sein. Die US-Bundespolizei FBI veröffentlicht heute weitere Ermittlungsunterlagen im FIFA-Fall.
Und die Vorkommnisse bei der FIFA haben heute indirekt auch den Ständerat beschäftigt. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Kevin Kahanes.
Und zwar hat sich der Ständerat mit der Korruption bei der Vergabe großer Sportanlässe befasst. Mit dem heute geltenden Recht können korrupte Privatpersonen nur dann verfolgt werden, wenn jemand eine Strafanzeige einreicht. Neu soll die Privatbestechung zum Offizialdelikt werden. Das heißt, dass die Justizbehörden auch von sich aus tätig werden können. Der Nationalrat will Schnapsbrenner und Obstlieferanten mit Steuerermäßigungen unterstützen. Das sei ein gutes Modell, um den Absatz von einheimischen Früchten und Beeren zu fördern, sagte der Präsident des Bauernverbandes Markus Ritter. Mit den Steuererleichterungen für die Schnapsbranche leide die Prävention, meinten hingegen Vertreter der Minderheit. Die Schweizer Bevölkerung könnte bereits im Jahr 2023 die Schwelle von 9 Millionen Menschen überschreiten. Dies zeigen neueste Berechnungen des Bundesamtes für Statistik. Es hat das Szenario angepasst, mit dem der Bund plant. Man gehe nun von einem Bevölkerungswachstum von 9% aus in den nächsten 10 Jahren, bestätigt Markus Schwien vom Bundesamt für Statistik. Bei der ausländischen Wohnbevölkerung rechnet das Bundesamt mit einer Zunahme von 21%. Bisher hatten die Statistiker damit gerechnet, dass die Zahl von 9 Millionen Menschen in der Schweiz erst nach dem Jahr 2060 erreicht wird. Haupttreiber der neuen Entwicklung sei die Zuwanderung. Die OECD hat ihre Wirtschaftsprognose für die Schweiz nach unten korrigiert. Die Konjunktur habe sich seit Jahresbeginn deutlich abgeschwächt, schreibt die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa. Grund sei die Aufwertung des Frankens. Für das laufende Jahr rechnet die OECD nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 0,8%. Ende November war sie noch von 1,5% ausgegangen. Auch für die weltweite Wirtschaftsentwicklung senkt die OECD die Prognosen, vor allem wegen eines schwächeren Wachstums in den USA und in China. In der Schweiz wird weniger gebaut und das spüren die Bauunternehmen. Ihre Umsätze sind um 12% zurückgegangen in den ersten drei Monaten des Jahres, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Baufirmen setzten noch 3,4 Milliarden Franken um, teilt der Baumeisterverband mit. Er relativiert das Minus aber. Im Jahr zuvor sei außerordentlich viel gebaut worden. Insgesamt sei die Auftragslage nach wie vor zufriedenstellend. Seit 9 Monaten kämpft eine internationale Militärkoalition in Syrien und Irak gegen die Terrororganisation IS. In dieser Zeit seien mehr als 10.000 IS-Kämpfer getötet worden. Das sagte US-Vizeaußenminister Anthony Blinken gegenüber dem französischen Radiosender France Inter. Die Extremisten seien aber sehr widerstandsfähig und weiterhin stark genug, um immer wieder zuzuschlagen. Es brauche Zeit, bis der IS handlungsunfähig sei, so Blinken. Die Offensive sei auf 3 Jahre angelegt. Der frühere Verleger der Zeitung Der Bund, Werner H. Stubber, ist gestern im Alter von 85 Jahren gestorben. Stubber leitete den Bund während über 30 Jahren, bis 1993. Er galt als letzter Patron der 1850 gegründeten Zeitung. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es sonnig, trotz Quellwolken über den Bergen. Auch morgen geht es sonnig weiter, gegen Abend kann es aber an den Bergen lokale Schauer und Gewitter geben. Die Temperatur in der ganzen Schweiz 26 bis 31 Grad.
Die Diskussion heute im Ständerat war schon lange traktandiert, doch sie bekam heute nach dem angekündigten Rücktritt von Sepp Blatter eine neue Aktualität und auch eine neue Brisanz. Wenn ein Sportfunktionär einen anderen Sportfunktionär schmiert, um die WM in ein Land zu lotsen, dann haben beide heute in der Schweiz kaum etwas zu befürchten. Denn die Hürden für eine Strafverfolgung bei einer solchen Bestechung zwischen Privaten sind hoch. Für den Ständerat zu hoch. Dominik Meyer.
Da führte eindeutig der Zufall Regie. Auf dem Höhepunkt der FIFA-Affäre hatte der Ständerat heute über härtere Massnahmen gegen Korruption zu entscheiden. Nun, Ständeräte sind alles andere als Hitzköpfe. Und so sagte CVP-Mann Stefan Engler gleich zu Beginn.
Das sollten wir uns bewusst sein, dass wir kein FIFA-Tribunal sind und dass für alle Beteiligten hier auch die Unschuldsvermutung gehört.
Trotzdem drehte sich viel um die FIFA. Schließlich gab der Korruptionsverdacht bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften nach Russland und nach Katar mit den Ausschlag für das neue Gesetz. Dieses schaffe gerade für den Sport Klarheit, sagte heute Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Wenn bei der Vergabe eines Austragungsortes für eine Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel bestochen wird, ist das in der Schweiz nicht strafbar. Und das ist etwas, was der Bundesrat ändern will.
Schmiergeldzahlungen rund um Vergabeentscheide sollen künftig eindeutig strafbar sein. Für die Ständeräte war die Sache so klar, dass sie darüber kaum diskutieren mochten, so beschlossen. Doch das ist noch nicht die ganze Geschichte. Diskussionen gab es doch noch. Der Bundesrat möchte Staatsanwältinnen und Staatsanwälten in allen Fällen von Bestechung zwischen Privatleuten grünes Licht geben für Ermittlungen von sich aus, ohne dass eine Strafanzeige eingeht. Im Ständerat legte sich Justizministerin Sommaruga ins Zeug für diese Regelung.
Ich bitte Sie wirklich, hier nicht neue Unsicherheiten zu schaffen, sondern zu klären und zu sagen, was wir in diesem Land wollen, nämlich dass Privatbestechung strafbar ist und von Amtes wegen verfolgt wird.
Doch es gab Widerstand. Bürgerliche Ständeräte wollten Ausnahmen. Wenn eine Bestechung zwischen Privaten für die Öffentlichkeit kaum von Belang sei, dann solle es nur Ermittlungen geben, wenn auch jemand Anzeige erstattet hat. Es gehe hier nur um kleine Delikte, sagte CVP-Ständerat Stefan Engler und er macht ein Beispiel.
Eine Person mietet sich ein Auto, bringt das Auto mit einem Kratzer zurück und bietet dann der Person am Schalter da 100 Franken dafür an, dass er diesen Schaden verschweigt und er sich damit von der Bezahlung befreien kann.
Für die großen Korruptionsaffären im Sport hingegen würde diese Ausnahme nie gelten, doppelte CVP-Mann Pirmin Bischof nach. Hier müssten Staatsanwälte auch ohne Anzeige ermitteln.
Die Fälle der FIFA Selbstverständlich sind das Fälle, wo ein öffentliches Interesse vorliegt. Und selbstverständlich sind das Fälle, die nach dem neuen Recht automatisch zu Strafverfahren führen.
Trotzdem war die Ausnahme sehr umstritten. Für SP-Ständerätin Géraldine Savary ging es ums Prinzip. Eine Ausnahme sei ein falsches Signal, auch an die Sportverbände, dass die Schweiz eben nicht alles tun wolle im Kampf gegen Korruption.
Le message à livrer aussi à ces fédérations sportives qui ont choisi notre pays sera aussi eh bien qu'on ne souhaite pas se doter et les doter d'instruments pour combattre la corruption.
Es wurde knapp im Ständerat. Mit einer Stimme Unterschied entschieden sich die Parlamentarier für die Ausnahme. Fazit: Bei Bestechung rund um WM-Vergaben kennen die Ständeräte kein Pardon. Bei ihrer Meinung nach geringeren Delikten aber wählen sie die milde Linie.
Der Ständerat hat heute also die Korruption diskutiert und Beschlüsse gefasst, aber Korruption wird ja erst fassbar, wenn Leute Geheimnisse ausplaudern. Dominik Meyer im Bundeshaus. Ist denn davon auszugehen, dass die Politik künftig auch sogenannte Whistleblower besser schützen will?
Ja, der Wille ist da, das war vorhin auch in der Debatte im Ständerat zu hören. Nur wie Whistleblower geschützt werden sollen, darüber wird sich die Politik seit Jahren schlicht nicht einig. Es liegt im Moment ein Vorschlag auf dem Tisch, der bis ins Detail festlegt, wann ein Whistleblower mit Informationen aus seiner Firma etwa zur Polizei gehen darf, wann eventuell gar in die Öffentlichkeit. Nur diese Regelung ist so kompliziert, dass sie wohl eher keine große Wirkung hätte und es fehlt auch ein Kündigungsschutz für solche Whistleblower. Deshalb hat vor einem Monat ziemlich genau der Nationalrat entschieden, er will etwas anderes, er will etwas Einfacheres, eine klarere Regelung. Jetzt ist der Ständerat wieder am Zug. Sie hören, das dürfte noch lange dauern.
Und wie steht es eigentlich mit der viel kritisierten Vereinsstruktur der FIFA? Sieht die Politik da Handlungsbedarf?
Bislang mehrheitlich nicht. Im März hat der Nationalrat letztmals entschieden, er will bei FIFA und Co. nichts ändern. Jetzt kommt natürlich die Diskussion von Neuem auf. Sie kommt von der SP aus. Diese will diese Woche oder nächste Woche noch Vorstöße einreichen im Parlament mit dem Inhalt, dass eben FIFA und andere Sportverbände keine Vereine mehr sein sollen, sondern Firmen mit den entsprechenden Transparenzvorschriften. Nur ist bislang noch keine große bürgerliche Partei auf diese Linie eingeschwenkt. Das heisst, also eine Mehrheit zeichnet sich noch nicht ab. Es sind erst einzelne bürgerliche Parlamentarier, die ich diese Woche im Bundeshaus mit dieser Meinung gehört habe, dass es Reformen in diese Richtung braucht, aber eben noch keine Mehrheiten zeichnet sich ab. Und natürlich auch die Frage, was das bringt. Es sind ja auch Firmen und Konzerne zum Teil ziemlich gut, etwas ironisch gesagt. Beim Verschleiern von Geldflüssen ist es also eher Symbolpolitik hier zu rütteln. Es gibt sogar in der SP Stimmen, die in diese Richtung kritisieren. Da zeichnet sich noch keine klare Entwicklung ab.
Das waren Einschätzungen von Dominik Meyer im Bundeshaus, live gehört im Rendezvous. Und so geht's weiter bei uns. Die FIFA, ein Verein aus Zürich. Die Frage ist nur, wie lange noch? Dann 17 Jahre FIFA-Boss.
Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank
17 Jahre Josef Blatter in Tönen. Weiter. Die 9 Millionen Schweiz, 37 Jahre früher Wirklichkeit als vorausgesagt. Und?
Nein, die strahlen schon.
Lustige Sache, die deutsche Endlagerkommission auf Schweizbesuch. Die FIFA als Verein, das gehe nicht mehr, heißt es also vor allem aus dem linken Lager im Parlament. Diese Rechtsform passe nicht zu einem Verein, der Milliarden umsetze. Bleibt also die Frage, ist jetzt, wo FIFA-Chef Sepp Blatter seinen Rücktritt angekündigt hat, die Zeit gekommen, um die FIFA neu aufzustellen? Ich fragte das den renommierten Sportexperten und Vereinsexperten. Und jetzt fehlt mir da gerade der Name. Jetzt habe ich ihn wieder, Urs Scherrer, der bis 2013 Chef einer FIFA-Tochtergesellschaft war. Also noch einmal die Frage, ist jetzt die Zeit gekommen, die FIFA neu aufzustellen?
Ich denke schon, dass diese personelle Veränderung an der Spitze dazu führen wird, dass Strukturbereinigungen im Rahmen der FIFA erfolgen werden in nächster Zeit.
Diese FIFA ist ja immer noch als Verein organisiert. Wäre denn jetzt nicht die Zeit gekommen, diesen rechtlichen Status zu ändern?
Ich glaube, das Böse von den Menschen kann man nicht abweisen, auch wenn sie eine andere Rechtsform wählen als den Verein. Aber es ist in der Tat so, dass der Verein natürlich angeht, griffig geworden ist. Man bemüht ja oft das Beispiel mit dem Kaninchenzüchterverein, der eben auch ein Verein ist und gleich organisiert ist wie die große FIFA oder die UEFA oder das IOC. Von daher muss man sehen, die Vereinsform ist eine sehr elastische Rechtsform, aber ich denke, im Rahmen der FIFA wird man sich Überlegungen anstellen müssen, ob man sakrosankt an dieser Rechtsform festhalten will, künftig oder nicht.
Ein Verein darf ja per Definition nur ideeller und gemeinnütziger Natur sein. Jetzt ist die FIFA ein Milliardengeschäft, kann man sagen. Das geht doch irgendwie nicht zusammen.
Was man im Verein darf, wirtschaftliche Mittel zu ideellen Zwecken einsetzen. Und das macht natürlich die FIFA nichts anderes. Das sieht zwar optisch nicht so schön aus, man sieht einfach die Milliarden, die hier im Raum stehen, aber es ist eigentlich ganz klar, dass man unterscheiden muss, dass eben die Möglichkeit besteht, im Rahmen des Vereins mit wirtschaftlichen Mitteln ideale, nicht wirtschaftliche Zwecke zu verfolgen. Und letztlich ist es so, dass halt die FIFA die meisten Gelder, die sie einnimmt, auch wieder so einsetzt, also ideal, nicht wirtschaftlich.
Trotzdem, diese Struktur kommt unter Druck, die Vereinsstruktur. Wenn Sie jetzt die FIFA beraten müssten, wie sollte sie sich aus Ihrer Sicht neu aufstellen, juristisch?
Also ich denke, in 20 Jahren wird die FIFA anders aufgestellt sein. Wir haben ja die Beispiele auch im professionellen Sport, dass wir Organisationseinheiten haben, wo Basisträger der Verein ist und die wirtschaftlichen Einheiten dann ausgegliedert werden und in Kapitalgesellschaften organisiert sind. Nehmen Sie das Beispiel vom FC Basel als Verein, der existiert, dort wird der ideelle Sport getrieben und dann die wirtschaftliche Unternehmung FC Basel AG, also eine Aktiengesellschaft, wo das kommerzielle Geschäft dann drüber läuft und der Profisport darüber läuft.
Also Sie propagieren eine Art Mischkonzern, das kommerzielle Geschäft in einer AG, das Weltverbessernde, sage ich jetzt mal, kommt in eine karitative Stiftung. Was wäre denn der Vorteil einer solchen Organisation?
Grundsätzlich würde sich nicht viel damit ändern, aber ich denke, es ist ein Akzeptanzproblem, das die FIFA ja auch hat. Und die Rechtsform allein macht weder böse noch gute Menschen. Es sind letztlich die Exponenten, welche das Gesicht einer Organisation prägen. Vorteile, man kann noch eine gewisse Transparenz mehr erreichen, wobei ich auch hier davor warnen würde, dass man Wunder erwartet von einer Umstrukturierung. Aber ich denke, die wird kommen.
Müssten denn jetzt auch andere große Sportverbände in der Schweiz nachziehen? UEFA, Internationales Olympisches Komitee?
Also ich denke, die FIFA wird hier eine Vorreiterrolle spielen. Wenn die FIFA strukturell verändert wird, dann werden die anderen internationalen Organisationen im Sport und Verbände im Sport werden hier sicher nachziehen, da bin ich überzeugt.
Aber unabhängig davon, Korruption kann auch in einem neuen Modell nicht völlig ausgeschlossen werden.
Nein, das können Sie nirgends. Also die meisten Korruptionsfälle kommen ja auch in der Verwaltung vor, also in der öffentlichen Hand. Schauen Sie die Vergabefälle an, auch die Fälle in der Bundesverwaltung oder die Fälle bei der Zürcher Stadtpolizei, bei der Sittenpolizei. Sie können auch mit einer Aktiengesellschaft können Sie Korruption nicht verhindern. Man muss sie immer bekämpfen. Wenn man diesen Kampf nicht führen will, dann hat man schon verloren.
Das sagt der Sport- und Vereinsrechtsexperte Urs Scherer im Rendezvous. Scherer war bis Ende 2013 auch Chef einer FIFA-Tochtergesellschaft gegen Wettbetrug. Ja, mit dem angekündigten Rücktritt von Sepp Blatter geht eine bemerkenswerte Karriere im Sport zu Ende und auch eine Ära. Der Blick zurück in Tönen von Sportredaktor Uli Reist.
Nach mehr als 20 Jahren bei der FIFA hatte Sepp Blatter 1998 erreicht, was er wollte.
Suffrage obtenu. Monsieur Joseph Blatter, 111. Monsieur.
Der ehemalige Conferencier, Student der Volkswirtschaft und FIFA-Generalsekretär, hatte den Gipfel erreicht. FIFA-Präsident. Weltweit einflussreichster Mann im Fußball. Sepp Blatter relativierte aber seinen Erfolg auch gleich.
Ich bin kein mächtiger Mann, ich bin der Mann der Fußballer. Und ich will dir nicht, dass man mich als mächtiger Mann darstellen tut.
In der Studentenverbindung hatte Fußballfan Sepp Blatter den Namen Miton, Halbzeit, bekommen. Und nichts deutete damals darauf hin, wie manche Verlängerung er anstreben würde. Auch außerhalb der FIFA war der Rückhalt für ihn damals groß. Altbundesrat Adolf Ogi.
Sicher sind wir mal stolz, weil ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass die ganze Schweiz hinter der Kandidatur von Sepp Blatter war.
Schon bei der ersten Wahl hat es Vorwürfe gegeben, Sepp Blatter habe Stimmen gekauft. Dieselben Vorwürfe kamen erneut bei seiner ersten Wiederwahl 2002, die einen vorläufigen Schlusspunkt hinter eine wahre Schlammschlacht setzte. Entsprechend erleichtert war Sepp Blatter nach der Wahl.
You cannot imagine what this means for me.
Man könne sich nicht vorstellen, was es für ihn bedeutet habe, über Monate hinweg angeklagt und in den Schlagzeilen gewesen zu sein. Vier Jahre später, 2006, fand sich nicht einmal mehr ein Gegenkandidat.
Jetzt bin ich natürlich froh, auch wenn ich keinen Gegenspieler hatte. Es war doch schön, wenn der ganze Kongress steht auf und klopft und klopft. Und dann hat man das Gefühl, man wäre wie so auf einem Plateau gedreht, wie der Obelix.
2011 trat Mohammed bin Hammam aus Katar gegen Sepp Blatter an und beschuldigte ihn erneut der Korruption. Die Ethikkommission sprach Sepp Blatter aber frei. Mohammed bin Hammam verlor alle seine Ämter bei der FIFA. Schon damals kündigte Sepp Blatter Reformen und mehr Transparenz an.
Was wir müssen machen in erster Linie, ist, dass die Ethikkommission verstärkt wird und dass die Ethikkommission aufgebaut wird, professionell wie ein Gericht.
Geschehen ist aber nicht viel und das Image der FIFA wurde immer schlechter. Die Vergabe der Fußball-WM 2022 an den Wüstenstaat Katar ist an Absurdität kaum zu übertreffen. Auch letzte Woche noch versprach Sepp Blatter Reformen, zeigte sich reumütig, nach der Wahl dann wieder übermütig.
Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Thank you. Thank you so much. Thank you.
Und bei seinem angekündigten Abschied gestern unterstrich Sepp Blatter wieder, richtig, wie wichtig Restrukturierungen seien.
La FIFA a besoin d'une profonde restructuration.
Wer die nun in die Wege leiten soll, niemand weiß es.
Und was momentan bei der FIFA passiert, ist auch unser Tagesgespräch um 1. Acht vor eins ist es jetzt. Die Schweizer Bevölkerung wird weiter wachsen. Bereits in 8 Jahren werden mehr als 9 Millionen Menschen in der Schweiz leben. Damit rechnet das Bundesamt für Statistik. Politisch brisant sind der Grund, die Zuwanderung und das Tempo. Die Bevölkerung wächst nämlich deutlich schneller als erwartet. Aus dem Bundeshaus der Beitrag von Philipp Burkhardt.
Alle 5 Jahre publiziert das Bundesamt für Statistik 3 Szenarien, wie sich die Schweizer Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten entwickeln dürfte. Ein tiefes, ein mittleres und ein hohes. Die Bundesverwaltung stützt sich jeweils auf das mittlere Szenario, wenn sie Grundlagen für politische Entscheide ausarbeitet. Die letzten Berechnungen für dieses Referenzszenario stammen aus dem Jahr 2010. Nun hat das Bundesamt für Statistik die Zahlen aktualisiert und letzte Woche unbemerkt von der Öffentlichkeit ins Internet gestellt. Sie liegen massiv über den bisherigen Annahmen. Man habe die Werte der letzten 10 Jahre genommen und eine Hochrechnung für die nächsten 10 Jahre gemacht, sagt Markus Schwien, Leiter der Abteilung Bevölkerung und Bildung im Bundesamt für Statistik. Dabei zeigt sich, bereits im Jahr 2023, also in 8 Jahren, dürften in der Schweiz mehr als 9 Millionen Menschen leben. Diese Zahl hatte man ursprünglich eigentlich erst für die Zeit nach dem Jahr 2060 erwartet. Wie ist das zu erklären? Abteilungsleiter Schwien.
Als wir 2008 die letzten Szenarien diskutiert haben, waren wir im Rahmen der damaligen Wirtschaftskrise sehr konservativ in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung, auch in Bezug auf die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr viel positiver entwickelt.
Und dies habe zu einer massiv höheren Einwanderung von ausländischen Arbeitskräften geführt, als erwartet.
Die Zuwanderung ist der Haupttreiber im Moment der Bevölkerungsentwicklung in der Schweiz, das kann man so sagen, ja.
Bisher ist man davon ausgegangen, dass die Zuwanderung in den nächsten Jahren auf etwas über 22'000 Menschen pro Jahr abflacht. Diese Zahl korrigiert das Bundesamt für Statistik nun massiv nach oben.
Wir gehen von einem interpolierten Wachstum etwa von 70'000 Personen aus im Wanderungssaldo. Das ist Einwanderung minus Auswanderung. Das sind die Leute, die dann wirklich in die Schweiz kommen. Das ist eine hohe Zahl. Ob sich die dann wirklich so entwickeln wird, das wird sich zeigen.
Schon in wenigen Tagen, am 22. Juni, will das Bundesamt für Statistik dann ganz neue Szenarien präsentieren, die bis ins Jahr 2065 reichen. Abteilungsleiter Schwien verrät vorläufig so viel, man rechne auch nach 2023 mit einem starken Bevölkerungswachstum, wenn auch nicht in diesem Ausmaß.
Wir gehen davon aus, dass sich das etwas abkühlen könnte in der näheren Zukunft, aber es wird sicher entlang dieser heute beobachteten Szenariobildung weitergehen für die nächsten Jahre, ja.
Das bringt den Bundesrat in eine ungemütliche Lage. Seine Energiestrategie, seine Verkehrspolitik, die Reform der Altersvorsorge, alles beruht auf Bevölkerungszahlen, die sich nun als viel zu tief herausstellen. Nach den neuesten Zahlen aus dem Bundesamt für Statistik besteht Anpassungsbedarf.
Wo sollen atomare Abfälle gelagert werden? Das ist die Frage, die unsere Generation beantworten muss. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort ist Deutschland zurück auf Feld 1. Das Tiefenlager in einem Salzstock bei Gurleben ist so umstritten, dass man jetzt in ganz Deutschland nach Alternativen sucht. Die Schweiz, die wird in dieser Situation auf einmal zum Vorbild. Gestern war die deutsche Endlagerkommission zu Besuch bei uns und sie war beeindruckt, wie die Bevölkerung im Mitwirkungsverfahren einbezogen wird. Christian von Burg.
Willy Müller steht am Hang vor einem guten Dutzend Leuten. Oberhalb eine Kuhweide, unterhalb die Straße zwischen Bruck und Koblenz. Die Mitglieder der neu gegründeten deutschen Endlagerkommission löchern Müller mit Fragen.
Der Zugang, die oberirdischen Anlagen, wo kämen die hin?
Also von da, wo wir jetzt stehen, bis etwa da unten, wo die Hecke hochgeht und dieser Stall hinter den Bäumen versteckt ist.
Müller erklärt, wie hier unmittelbar neben dem Paul-Scherrer-Institut, wo fast 2000 Mitarbeiter in der Energieforschung arbeiten, wie hier der radioaktive Abfall, der einst in den Untergrund des Bötzberg verschwinden könnte. Die andere Option ist das Zürcher Weinland. Und er erzählt, wie seine Mitsprachegruppe den genauen Standort vorgeschlagen hat. Das war die sogenannte Regionalkonferenz Jura Ost, zusammengesetzt aus einfachen Bürgern aus der Region. Ein Raunen geht durch die Runde. Ursula Heinen-Esser, die Vorsitzende der Deutschen Endlagerkommission, sagt:
Ich bin voller Bewunderung für die Schweiz. Die Schweizer sind es gewöhnt, sehr früh in Entscheidungsprozesse einbezogen zu werden und mitzubestimmen. Und das wirkt sich auch bei einem solchen Prozess wie der Endlagersuche tatsächlich aus.
Dass es hier im Aargau so wenig Protest gibt gegen das Tiefenlager, das fasziniert die Besucher aus Deutschland. Aus Gorleben, dem bisher favorisierten Standort in Deutschland, sind sie sich Massendemonstrationen und riesige Polizeieinsätze mit Wasserwerfern gewöhnt. Diese Kuh da, das ist wohl die einzige, die hier in der Schweiz protestiert, witzeln sie.
Nein, die strahlen schon.
Nicht ganz die einzige. In der Mitsprachegruppe sind neben 90 Schweizern auch 10 Mitglieder aus dem grenznahen Deutschland dabei. Einer von ihnen ist Lüder Rosenhagen aus Bad Säckingen. Er war früher Kapitän auf einem nuklearbetriebenen Forschungsschiff. Heute ist er Atomkritiker und steht in Bruck vor dem Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, wo er eben eine Sitzung hat.
Wir äußern uns sehr oft und werden aber von den Schweizern sehr skeptisch und unsehnlich angesehen, weil wir eigentlich die einzigen Kritiker sind dabei.
Rosenhagen kritisiert, die Teilnehmer der Mitsprachegruppe Jura Ost seien ausgewählt worden von ihren Gemeinden, seien meist Landwirte und hätten große Mühe, die technischen Fragen der Endlagerung zu verstehen. Rosenhagen selber will es ganz genau wissen. Vor 10 Jahren zum Beispiel die Sache mit den Mikroben.
Damals hat man mich belächelt, da habe ich die Frage gestellt, könnte es nicht auch Mikroben geben, die in dem Opalinuszon eingesetzt werden?
Also Kleinstlebewesen, die im 180 Millionen Jahre alten Tongestein unter der Erde erhalten geblieben sind. Unterdessen weiß man, es gibt sie, die Mikroben. Ihre möglichen Auswirkungen auf das Endlager im Tongestein werden nun genauer erforscht. Es brauche das kritische Nachfragen, sagt Rosenhagen. Die Mitglieder der Deutschen Kommission wissen unterdessen alles zum Schweizer Mitwirkungsverfahren. Die Kommissionsvorsitzende Ursula Heinen-Esser wünscht sich unbedingt auch mehr Bürgerbeteiligung. Sie ist sich aber unsicher, wie weit man in Deutschland gehen kann.
Wenn es um Sicherheitskriterien oder Ähnliches geht, dann vertrauen die Schweizer auch ihren Behörden. Und in Deutschland ist jeder dann noch selber sein eigener Wissenschaftler.
Sagt's und spaziert los über die Aare zum Zwischenlager. Dorthin, wo in der Schweiz jeweils die Castor-Behälter mit den Abfällen aus den Kernkraftwerken angeliefert werden. In Deutschland ketten sich bei diesen Transporten regelmäßig Aktivisten an die Schienen. In der Schweiz gab es noch keinen einzigen solchen Protest.
13 Uhr gleich im 1. und 4. Sepp Blatter geht allerdings erst, wenn ein neuer FIFA-Präsident gewählt ist. Einer, der beide kennt, die FIFA und Blatter, ist der ehemalige Marketingmanager und FIFA-Pressechef Guido Tognoni. Das Tagesgespräch mit ihm nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahannes, und da bleibt die FIFA Thema des Tages.
FIFA-Präsident Josef Blatter reist vorläufig nicht ins Ausland, das hat die FIFA bestätigt. Der Entscheid folgt auf unbestätigte Meldungen aus den USA, wonach das FBI auch gegen Sepp Blatter ermittle. Bei Bestechung will der Ständerat künftig härter vorgehen, etwa bei der Vergabe von Sportanlässen. Die Justizbehörden sollen in solchen Fällen künftig von sich aus tätig werden können. Die Schweizer Bevölkerung wächst schneller als bisher gedacht. Schon in 8 Jahren werden mehr als 9 Millionen Menschen hier leben. Das schätzt der Bund jetzt. Der Hauptgrund ist die Zuwanderung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.